Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Börsen- und Anlegerweisheiten gibt es wie Sand am Meer. Ich habe heute mal 10 Stück rausgesucht, die meines Erachtens mehr für den Anleger an Informationen und Weisheiten bereithalten als so manch geschriebenes Buch. Legen wir los. So, dann steigen wir mal direkt ein in 10 Zitate, Weisheiten, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die mir mit 2 Ausnahmen vorher nicht bekannt waren. Und genau deshalb habe ich sie hier mit reingenommen. Ja, ich muss euch nicht zum 10. Mal erzählen, wie Costolani damals formuliert hat, man soll Aktien kaufen und dann Schlafmittel nehmen und so weiter und so fort. Also es gibt so die ganz großen Top 5, Top 10, die kennt jeder, selbst wenn er nichts mit der Börse zu tun gehabt hat. Aber das hier sind Zitate, die sich an eher aktive Anleger richten. Ja, für den Sparer, für den langfristigen Investor gibt es ja tatsächlich nicht allzu viel zu tun. Deswegen haben die vielleicht auch häufiger die Zeit, alle anderen davon zu überzeugen, warum die aktive Anlage denn gar keinen Sinn macht. Ein wirklich aktiver Anleger, der nutzt die Zeit sinnvoller, der möchte überhaupt nicht andere davon überzeugen, warum er hier in dieser Disziplin unterwegs ist. Er macht das einfach. Er macht das mit Leidenschaft und wenn er es gut macht, dann wird er auch eine Rendite erzielen, die den Aufwand rechtfertigt. Und, das sage ich nicht, weil ich aktiver Anleger bin, sondern voller Überzeugung, weil ich denke, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre, sagen wir einfach mal, die nächste Dekade anders aussieht. Buy and Hold war natürlich nicht nur äußerst entspannt, sondern auch noch äußerst rentabel, über die Maßen rentabel. Das heißt also, diejenigen, die einfach gar nichts gemacht haben, außer vielleicht ihren MSCI World zu besparen, die konnten allen anderen eine lange Nase zeigen, ja, weil in diesem MSCI World, auch wenn das dann nicht so gerne erzählt wird am Stammtisch, weil sie natürlich brutal von der Outperformance der Magnificent Seven profitiert haben. Und das ist ja auch gut so. Ja, es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Aber dass man hier jetzt sagt, naja, ich bin einfach breit in den Aktienmarkt investiert, das ist einfach Humbug. Die gesamte Outperformance der US-Indizes, zumindest mal der großen, also ich spreche vom Nasdaq 100 und vom S&P 500, die gesamte Outperformance und ein klein bisschen mehr gegenüber dem Rest der Welt wurde durch nicht mehr als eine Handvoll Aktien produziert. Das war nicht immer so. Das ist keine Normalität. Und daraus ergibt sich erstmal gar nichts. Das kann die nächsten 10 Jahre so weitergehen, aber es kann eben auch mal ganz anders kommen und dann muss man damit rechnen, dass es auch mal eine Underperformance gibt. Auch das sollte niemanden dazu veranlassen, jetzt hier zum aktiven Anleger zu werden, wenn er denn nicht ein großes Interesse und eine große Leidenschaft dafür mitbringt. Wir steigen ein. Nummer 1 von Steve Mandel, Founder of Lone Pine Capital. I don't need an analyst to tell me when a 10 PE stock is cheap. I need an analyst to tell me when a 40 PE stock is cheap. Also, ich brauche niemanden, der mir erklärt, wann eine Aktie mit einem KGV von 10 billig ist. Ich brauche einen Analysten, der mir erklärt, warum auch eine Aktie mit einem KGV von 40 noch billig sein kann. Also, teures kann noch teurer werden, optisch zumindest teurer. Wir sehen das im Übrigen bei Nvidia, ich habe es im vergangenen Jahr, ist noch nicht so lange her, Anfang des Jahres gesagt, Nvidia ist auf diesem Niveau, ich weiß nicht, wie lange diese außergewöhnliche Marge noch bestehen bleibt, wie lange Nvidia noch diesen Status beibehält. Was ich aber weiß, teuer ist die Aktie auf dem Niveau nicht mehr. Ich habe dennoch, das an dieser Stelle als Hinweis, kein Einzelinvestment hier getätigt, sondern ich habe mehrfach und zusammen mit den Lesern der Renditespezialisten, zumindest jetzt Zeitpunkt der Aufnahme immer noch so, in den Semiconductor Index investiert, beziehungsweise einen entsprechenden ETF, weil mir zum Beispiel auch eine Broadcom gut gefallen hat. Und insofern ist der ETF, wenn man jetzt die Vola rausrechnet, sogar noch besser gelaufen als Nvidia. Next. Oh, jetzt muss ich es ein bisschen zur Seite schieben. Hört man hoffentlich nicht. Hab zwar die Location gewechselt, ist immer noch ein bisschen hallig, aber im besten Fall nehmt ihr das gar nicht wahr. This is my view of a year in the life of a trader. 4 out of 12 months, you are hot. You are so excited that you can't sleep at night. You can't wait to get to work the next day. You are just rolling. 2 months out of the year, you are cold. You are so cold, you are miserable. You can't sleep at night. You can't figure out what the next trade is going to come from. The other 6 months out of the year, months in this viele TH, you make and lose, make and lose. From Brian Gelber, Market Wizard. Market Wizard ist, wenn man so will, eine Compilation von Traders Weisheiten, beziehungsweise es gibt auch verschiedene Bücher. So, was heißt das? Und das ist meines Erachtens gerade im aktiven Handel etwas, was nicht, ja, es könnte nicht besser beschrieben werden. Vielleicht sind es sogar etwas weniger. Also in 4 von 12 Monaten wird wirklich Geld verdient. Da hat man den Eindruck, okay, man hat den Markt wirklich im Griff, die Rendite sprudelt, man freut sich schon auf den nächsten Trade, weil man den Eindruck hat, es klappt einfach, was ich hier mache. Warum? Weil ein Individuum immer in bestimmten Marktphasen mit seiner Strategie eine bessere Performance erzielen wird. Und das ist nicht nur aus Sicht eines Individuums so, sogar im Systemhandel. Es gibt einfach Märkte, die am Ende des Tages seitwärts schwanken. Und ja, dann, bevor mir jetzt jemand eine Mail schreibt, darüber freue ich mich natürlich grundsätzlich, aber sagt, ja, aber was ist denn mit Stillhalter? Richtig. Es gibt natürlich auch Stillhalterstrategien, da kann man auch in Seitwärtsmärkten Geld verdienen. Wenn man das alles genau vorher weiß, kann man in jeder Marktphase Geld verdienen. Aber diese trendschwachen Phasen sind einfach nur nervig. Da passiert nichts. Mal gewinnt man ein bisschen, mal verliert man ein bisschen, gehört mit dazu. Man kann aber nicht die Arbeit einstellen, weil man nicht genau weiß, wann so eine Phase eben beginnt und wann sie endet. Und dann gibt es noch 2 Monate im Jahr, da ist man einfach kalt. Es scheint nichts zu gelingen, es scheint nichts zu klappen. So, und wenn man das weiß, dass, man könnte es auch so ein bisschen nach Pareto-Prinzip beschreiben, dass man in 20% der Marktphasen 80% der Rendite verdient im aktiven Handel. Das gilt im Übrigen sogar für den langfristigen Investor. Verpasst man nämlich die 13 besten Tage, ich glaube, das war mal die Goldman Sachs-Studie, innerhalb von 10 Jahren, dann hat man mal eben seine Rendite halbiert. Also, das ist ganz normal, damit muss man leben. Und wenn man natürlich dann jeden Tag drauf schaut, das kenne ich auch, weil ich sehr selten, weil ich eine ausgesprochen versierte und nette Leserschaft habe, die das weiß. Aber natürlich, wenn man neu beim Markt dabei ist, dann schaut man sich an, was waren denn die Vortagesgewinner? Und dann fragt man einfach den Experten, ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Darauf gibt es wirklich keine valide Antwort, außer weil ich nicht wusste vorher, was dort passieren würde. Next, the best traders have no ego. You have to swallow your pride and get out of the losses. Tom Baldwin, Bond Trader and Market Wizard. Die besten Trader haben kein Ego. Du musst deinen Stolz runterschlucken und du musst Verlustpositionen verkaufen. Punkt. Punkt. If everyone's waiting for a pullback to buy, either the market doesn't have a pullback, or if it does, you shouldn't buy into it. Bob Farrell, Merrill Lynch. Wenn jeder auf einen Pullback wartet, also auf einen Rücksetzer im Markt, dann kommt entweder kein Pullback oder wenn er kommt, dann solltest du ihn eben nicht mehr kaufen. I have a rule that whenever I'm still thinking about a position, when I lay my head on my pillow at night, I being liquidation the next morning. Bisschen komische Ausdrucksweise. If I find myself praying about a position at any time, I liquidate it immediately. That's a sure sign of disaster. Wann immer ich über eine Position lange nachdenke, ich gehe also abends ins Bett und ich bette meinen Kopf auf das Kissen, dann steige ich am nächsten Morgen auf. Wenn ich beginne, für eine Position zu beten, dann steige ich sofort aus. Das sind Zeichen dafür, dass es nicht in die richtige Richtung läuft. Mark Ritchie from the book The New Market Wizard by J.D. Schwager. One of the great things about portfolio management and a good lesson to learn from this. You don't take large positions in things that are going to make 10 times your money. We took big positions in things we didn't think we would lose money in. Joel Greenblatt, Hedge Fund Manager. Sehr gut meines Erachtens. Wir haben die großen Positionen nicht in den Aktien oder das große Kapital nicht in die Aktien investiert, bei denen wir dachten, die Aktie wird sich verzehnfachen, sondern das große Geld haben wir in Positionen investiert, von denen wir dachten, damit verlieren wir kein Geld. Ausgezeichnet, und zwar deshalb, weil viele Privatanleger schlicht und einfach in der Hoffnung, dann doch irgendwie zufällig schnell, vielleicht nicht über Nacht, aber innerhalb kürzester Zeit, reich zu werden. Mit ihrem Verfünf, Verzehn, Verhundertfache. Genau dort das Geld reingeben. Warum? Weil sie, etwas hart formuliert, arm sind. Das heißt also, um ganz große Sprünge zu machen, müssen sie einen beträchtlichen Teil ihres Anlegervermögens in Positionen stecken, bei denen sie denken, sie werden sich vervielfachen. Nun ist es aber so, dass Risiko und Ertrag immer in Relation zueinander stehen. Das heißt, bei potenziellen Verzehnfachern ist das Risiko enorm hoch, dass es sich eben nicht um potenzielle Verzehnfacher handelt. Deswegen ist das in Börsenblättern so schön zu sehen. Mit dieser Aktie hätten sie 1000% gemacht und jeder denkt, ich war aber nicht dabei. Jeder. Warum? Weil tatsächlich kaum einer von Anfang an dabei war, weil auf einen Verzehnfacher 50 oder 100 Werte kommen, die sich eben dann trotz des Potenzials nicht verzehnfacht haben, sondern mehr, sondern mit dem man eben Geld verdient hat. Besser ist es in Aktien, die keine besonders hohe Volatilität haben, bei denen man aber vielleicht einen gemächlichen, verhältnismäßig sicheren Anstieg erwartet, genau dort sich die Rendite zu holen. Next, no trader who achieved sustained success did so because they learned to beat the market. They did so because they learned to beat themselves. Beating the market is not that difficult, as paper trading demonstrates. Beating yourself, however, that's the challenge of a lifetime. Kein Trader hat jemals nachhaltig Erfolg erzielt, weil er gelernt hat, immer wieder den Markt zu schlagen. Das heißt, immer wieder die Outperformance zu bringen. Das ist immer wieder ein Kampf gegen sich selbst. Und das merkt man im Übrigen beim Paper Trading sehr gut. Das heißt also, wenn ich so ein Demo-Konto habe, dann werden mir viele Dinge viel einfacher fallen als in der Praxis. Warum? Weil bei einem Demo-Konto meine Emotionen keine große Rolle spielen. Wenn es um nichts geht, ist überhaupt das Allerschlimmste. Selbst mit meinen Kindern habe ich immer um irgendwas gespielt. Es kann auch für den Sieger ein Bonbon oder sonst irgendwas sein. Aber um nichts zu spielen, widerspricht für vielleicht ist es auch ein psychologisches Problem nur auf meiner Seite. Also ich will das gar nicht verallgemeinern. Aber wenn es ums Trading geht, wenn es um die Anlage geht, wenn es darum geht, wie reagiere ich auf Risiko, dann funktioniert das nur mit einem Einsatz. Und es reicht ein sehr kleiner Einsatz. Vielleicht mal mit Gesellschaftsspielen anfangen und dann schauen, ob man das erträgt. Und sich dann der Börse zuwenden. Hat übrigens gesagt Steve Goldstein, Performance Coach to Traders. So, zwei haben wir noch. At some price, a great business becomes a speculation. Wenn das mal nicht in die aktuelle Zeit passt. Von Bruce Berkowitz, Fair Home Fund Manager. Ab bei einem bestimmten Kurs wird auch ein großartiges Business zu einer Spekulation. Was ist damit gemeint? Selbst sehr gute Unternehmen können irgendwann schlicht und einfach zu hoch bewertet sein. Und das wird in einer Bubble-Phase praktisch immer der Fall sein, weil genau die, die gut gelaufen sind, dann quasi als Add-on auch noch als sicherer Hafen angesehen werden und einfach noch weiter steigen. Niemand kann sich vorstellen, dass diese Riesen fallen. Vielleicht mal für die Älteren, erinnert sich noch jemand an Nortel? Ja, das ist ein wunderbarer Chart, der das zeigt. Letzter Punkt, there are three great themes. Sehr aktuell übrigens. Erstens, Artificial Intelligence. Zweitens, everything to deal with infrastructure. Drittens, crypto. I believe in the first two and I don't believe in the third. Crypto is just another way to speculate on speculating. Steve Eisman, Neuberger Berman Portfolio Manager. Es gibt aus Sicht von Steve Eisman derzeit drei große Themen. AI, alles was mit Infrastruktur zu tun hat und Krypto. In Krypto glaubt er nicht. Warum nehme ich das hier mit rein? Obwohl ich ja mehr als einmal geäußert habe, dass ich sowohl in langfristigen als auch in spekulativen Positionen investiert bin, weil ich den gesamten Krypto-Investoren nicht glaube. 1% vielleicht. Keiner lügt da vorsätzlich. Aber wenn geschrieben, gefilmt, wo auch immer, auf welcher Plattform darüber gesprochen wird, wie Bitcoin das Finanzsystem revolutioniert und warum das als Wertaufbewahrungsspeicher so überragend ist und wie hervorragend man es transportieren kann und, das sind alles faire Punkte. Aber ich behaupte, dass 95 bis 98 oder 99% aller Kryptoinvestoren nicht investiert sind, weil sie sich einen Wechsel des Finanzregimes wünschen, so wie es das aktuell gibt, weil sie sagen, ich möchte das System geändert haben, sondern das ist für sie eine Begründung dafür, warum sie noch mehr Geld verdienen werden mit Bitcoin und Co. Und das ist eine Spekulation, eine pure Spekulation. Und wenn ich mal die Schnittmenge, die kleine rauslasse, würde ich immer noch behaupten, 95% aller Kryptoinvestoren erhoffen sich eine hohe, hohe Rendite und nichts weiter. Alles andere ist Blabla drumherum und damit sind überwiegend Spekulanten in Bitcoin investiert. Das akzeptiere ich, bleibe investiert, bleibe bullish, aber darüber mal nachzudenken, halte ich dennoch für sinnvoll. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.